herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Montagabend. Ihnen ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Ja, gelegentlich ist unser Gast fünf Frauen gleichzeitig. Aber da wollen wir Ihnen nichts vom Pferd erzählen, sondern gleich die Auflösung zeigen. Wurzeln in Ghana, rheinländisches Herz, Basis in Berlin. Und Schauspielerin wollte sie eigentlich schon immer werden. Erster Auftritt. Großer Auftritt vor vielen, vielen Jahren in der Lindenstraße. Sie war außerdem auch bei Berlin Alexanderplatz dabei oder in der Familiensaga übers Adlon. Jetzt ist sie fürs ZDF die Polizistin. Wow. Thelma Bourbeng. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa, liebe Thelma.
Was für eine Introduction.
Die Polizistin. Da muss ich aber mal aufpassen, dass ich nicht irgendeinen Mist gebaut habe gerade. Ne?
Hände hoch, Hose runter.
Hände hoch. Oh, zack. Geht ja schon gut los. Sag mal, letztes Wochenende, letztes Sommerwochenende, wie hast du das genossen?
Ich war letztes Wochenende tatsächlich, ich war noch mal in Köln, mhm, weil ich da auch in einer anderen Sendung war. Mhm. Und dann war ich meine, ich komme ja aus dem Rheinland,
deswegen habe
ich dann
so einen
Family-Besuch,
ne,
gehabt. Dann hatte ich noch eine Babyshow mit einer Freundin. Also ich hatte richtig zu tun einfach. Ich hatte Termine, habe aber die letzten Sonnenstrahlen auch noch ein bisschen genossen.
Ja, ist das nicht schön gewesen, noch mal so richtig Sonne auf den Schädel drauf?
Ich habe auch richtig Angst schon davor, dass es vorbeigeht. In Berlin ist ja noch härter, finde ich dann irgendwie, wenn es früh dunkel wird, Winterzeit beginnt, alle.
Man hat das Gefühl, es ist noch ein bisschen grauer in Berlin.
Ja. Wobei der Herbst, ich liebe den Herbst auch. Also wenn es einen guten Übergang gibt, ist der Herbst auch eine coole Zeit, so ein schönes Herbstwetter mit den schönen Farben und so. Ich mag das auch sehr,
ja,
gerne.
Was mal früher, was wir alle im Kindergarten gesungen haben. Der Herbst, der Herbst, da, 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 da.
Kennst
du
den Text noch? Ich nicht mehr.
Ich auch nicht mehr. Hast du etwas um dieser Herbstdepression, also der Herbst kann schön sein, aber eben auch, sag ich mal, so ein bisschen dunkle Molltöne anschlagen. Hast du so ein Rezept, um dem zu entfliehen?
I wish. Also hast du was? Also ich versuche dann, wenn ich jetzt arbeite ich zum Beispiel auch, es kommt jetzt ein neuer Job, dann bin ich auch busy und beschäftigt. Mhm. Man hat aber als Künstler ja auch oft Zeit einfach und nicht so wirklich was zu tun, es steht nichts
an.
Das ist noch schlimmer, wenn es geht, also wenn jetzt nichts anstehen würde, dann fahre ich nochmal weg. Ich habe Bock nochmal in die Sonne zu fahren, ehrlich gesagt, das würde ich machen.
Ja, klar, den Sommer so ein bisschen zu verlängern vielleicht.
Absolut.
Oder?
Auch hier, Mallorca, Ibiza, irgendwie sowas.
Oder vielleicht auch Ghana, da sollten wir nochmal drüber sprechen, über die Beachclubs in Ghana. Da hast du möglicherweise noch eine Empfehlung für uns.
Absolut.
Sie lässt sich nichts vom Pferd erzählen, ist vielseitig humorvoll und gleichzeitig gesellschaftskritisch. Sie kam als Vierjährige mit ihren Eltern aus Ghana nach Meckenheim bei Köln. Zu Hause sprach sie Fanti und in der Schule schönstes Rheinländisch. Berufswunsch schon als Schülerin?
Ich wollte tatsächlich schon immer Schauspielerin werden. Das war schon immer mein Wunsch. Ich habe auch als Kind, also tatsächlich als ganz kleines Kind, mal in so einer Theatergruppe mitgespielt.
Hat geklappt. Nach der Schauspielschule in Köln spielt sie an allen großen Theatern Deutschlands. Ihr Fernsehdebüt gibt sie 2003 in der Lindenstraße als AIDS-infizierte Nigerianerin. Im Tatort ist sie Flüchtling namens Munulu. In Das Adlon das bescheidene Dienstmädchen und eine böse Menschenhändlerin im Großstadtrevier. Genug der Klischees. Zum Glück bekommt sie jetzt Rollen, in denen ihre Hautfarbe kein Thema mehr ist. Sie moderiert auf Arte, talkt für den SWR und singt als Gott neben Caroline Kebekus. Ihr komisches Talent zeigt sie in der Comedy-Serie Tell Me Nothing From The Horse, in der sie auf humorvolle Weise auf Vorurteile eingeht. Jetzt spielt sie die erste schwarze Kommissarin in der Hauptrolle im deutschen Fernsehen.
Waffe weg, Herr Butcher!
Schauspielerin Thelma Bourbeng.
Liebe Thelma, da war vieles dabei. Du hast jetzt ganz genau, wow, ich habe das beobachtet, ganz genau angeschaut auf unseren Monitoren.
Ja, spannend, sich noch mal so zu sehen in so einer Zusammenfassung. Das ist echt, habt ihr schön gemacht.
Richtig, ja, es sind ja auch schon so ein paar Jahre vergangen. Das können wir ja fast sagen, ne?
Wenn ich so zurückblicke, ich vergesse das ja auch manchmal und denke irgendwie, ach, die Zeit. Und dann denke ich, ich bin schon lange in diesem Beruf. Es ist schon ein langer, langer, langer Weg, ein harter Weg auch gewesen bisher.
Und jetzt die Polizistin im ZDF.
So sieht's
aus. Heute in einer Woche.
Genau.
Wird es ausgestrahlt, genau, im ZDF.
Ja.
Es gibt schon in der Mediathek zu sehen. Aber trotzdem, jetzt so diese Live-Ausstrahlung im Fernsehen, das ist ja dann doch nochmal was anderes. Wie fühlt sich das für dich an, so davor?
Ich bin super aufgeregt. Es wird auch ein Public Viewing geben. Also es gibt so eine Location in Berlin, Maya, wo wir Freunde eingeladen haben, auch so ein paar Leute aus den Medien. Wir machen wirklich so ein Public Viewing draus. Mhm. Es wird ein richtiges Event. Ich bin total aufgeregt und freue mich. Ich meine, die Quoten sind natürlich wichtig. Ich freue mich natürlich, wenn die Leute sich hinsetzen um 20.15 Uhr, sich wirklich nochmal hinsetzen und sich den neuesten Krimi reinziehen.
Und dann am nächsten Morgen um 9 Uhr, dann bist du am Handy, wo der Quotenticker ist. Und sagst du, wie viel haben wir denn?
Aber echt, ja.
Ja, das ist ja natürlich schon hart. Davon hängt ja auch viel ab.
Hängt total viel ab und ist auch total wichtig. Aber ich glaube, die Deutschen lieben Krimis. Also, und dann, wenn so ein neuer Krimi kommt, da mit einer neuen Frau jetzt auch. Also ich glaube schon, dass sie neugierig sind, oder?
Ja, also klar. Und dann heißt er auch noch die Polizistin und die Sprache des Todes.
So sieht's aus.
Was führt dich denn da an die dänische Grenze?
Der Mord an einer jungen schwarzen Frau, einer jungen schwarzen Prostituierten, die tot aufgefunden wird. Und den Mord kläre ich auf.
Und was für eine Sprache hat der Tod für dich da parat?
Eine ganz dunkle Sprache.
Ja? Ja, man kann ja, du bist ja da auch so Fallanalytikerin. Also du bist ja nicht, ich sag's jetzt mal im Jargon, nicht Bulle in dem Sinne, sondern schon ein bisschen mehr. Erzähl mal, diese Gloria, die du spielst, was ist das für eine Frau?
Gloria Achiampong heißt die. Das ist eine alleinerziehende Mutter, die studiert hat, ihre in der Laufbahn bei der Polizei gemacht hat, sich aber dann hochgearbeitet hat und jetzt Profilerin ist fürs BKA. Und das ist das Schöne, finde ich, an unserem Krimi, dass der nicht an eine Stadt gebunden ist, sondern ich werde sozusagen zu den verschiedenen Fällen in die verschiedenen Städte geholt. In dem Fall sind wir an der dänischen Grenze. Es gibt diese junge schwarze Frau, die gestorben ist und ich bin in einem kleinen Ort und die Leute sind natürlich erstmal, wer ist diese Frau? Weißt du selber, in so einem kleinen Städtchen. Neue Leute sind eh immer erstmal interessant, aber auch verdächtig.
Das jeder, heißt, jeder ist immer irgendwie. Was will der hier? Was will die hier? Ne?
Man stößt erstmal auf so Widerstände. Ich habe einen sehr netten Kollegen, mit dem ich zusammen den Fall ermittle. Und es ist eh überhaupt ein super Cast. Auch ein großes Shoutout sozusagen an das ganze Team, muss ich sagen. Es war wirklich vor und hinter der Kamera divers. Das war uns total wichtig. Es war eine super, super, super Crew. Und dicken Knutscher an Lars Becker, der die Rolle extra für mich geschrieben hat.
Müssen wir mal sagen, Lars Becker, Regisseur, Filmemacher, schreibt auch Drehbücher. Hat das tatsächlich dir auf den, hier sehen wir auch ein Foto von ihm, hat das einfach dir auch auf den Leib geschrieben, möchte ich fast sagen.
Wir haben ein paar Mal zusammen gearbeitet, man kennt ihn vielleicht aus seinen Nachtschichten zum Beispiel, ich glaube. Und ich finde das Besondere bei Lars, die Art und Weise, wie er schreibt, ist ja immer so ein bisschen zugekniffene Augen. Der hat so eine Art Humor, der immer so ein bisschen darunter liegt. Und das mag ich sehr. Wie das macht und genau, wir haben ein paar Mal miteinander gearbeitet und ich glaube bei dem letzten Projekt, Die Macht der Frauen mit Natalia Wörner, hat er gesagt, oh, ich hätte Bock, was mit dir zu machen, lass uns doch mal zusammen irgendwas machen in Ghana. Ich so, ja, wir müssen irgendwas schreiben, wo wir in Deutschland, aber dann nach Ghana reisen müssen. Wir haben wirklich einfach nur so laut so ein bisschen zusammengesponnen. Ja. Ein paar Wochen später hat er mich angerufen und meinte, ich habe da so eine Idee für eine Polizistin, lass uns mal treffen. Dann haben wir Kaffee getrunken, dann meinte er so, ha, ich schlag das mal dem ZDF vor und so weiter. Und dann sind noch mal ein paar Wochen oder Monate vergangen. Ja. Und dann sagt er mir, dass das tatsächlich klappt. Ich bin fast.
Das einzige Problem ist, aus Ghana wurde dann dänische Grenze.
Wer weiß.
Wer weiß.
Vielleicht kommen wir noch nach Ghana.
Wir schaffen das auch.
Vielleicht schaffen wir die Kurve noch irgendwann.
Wir schauen uns mal einen Ausschnitt an. Kommende Montag im ZDF, die Polizistin, hier ein erster Ausschnitt.
Champong BKA.
Okay.
Wo ist denn der Chef?
Da unten.
Hallo.
Hallo? Wer sind Sie denn?
Champong BKA.
Oh, ich bin Pieper. Haben Sie schon erwartet? So wie es aussieht, wurde die Frau vergewaltigt. Vielleicht bei der Vergewaltigung auch umgebracht. Keine Ahnung, bin ja kein Gerichtsmediziner. Fundort ist nicht Tatort, aber Reifenspuren haben wir gefunden.
Schon identifiziert?
Ja, Beverly Woyongo.
Ja, aus Ghana.
Richtig. Wo wissen Sie das?
Ghanaischer Nachname.
Wo sind Sie deshalb hier?
Ich bin hier, weil sie tot ist.
Das sollte keine Beleidigung sein.
Ja, spannend und auch natürlich so ein bisschen so eine kleine Reibung miteinander. Du hast schon gesagt, die Gloria ist eine alleinerziehende Mutter. Ihr werdet, das ist, glaube ich, schon sicher, im nächsten Jahr die nächste Folge drehen. Mhm. Das ist eine Reihe von der Polizistin. Weißt du schon, in welche Region es dich dann führen wird?
Es wurde schon so angeteased, aber ich will das noch nicht verraten, weil ich nicht hundertprozentig sicher bin.
Okay. Wir bleiben
leider noch nicht Ghana, so viel kann ich sagen.
Wir bleiben auf jeden Fall dänische Grenze. Aber was wäre denn so dein Wunsch, wie sich die Gloria noch so persönlich entwickelt?
Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn es eine Entwicklung gäbe. Heißt es ja, es gibt ganz viele Folgen, das wäre schon mal super. Mhm, und ja, so viele Herausforderungen. In dieser Folge, was ich noch nicht machen durfte, ist so richtig diese Stunt-Geschichten, die ich lernen durfte, wirklich meinen Einsatz bringen. Ich hätte schon Bock, vielleicht auch mal ein bisschen körperlich zu werden. Mhm. Als Polizistin, das finde ich auch gut. Verfolgungsjagden, so richtig, ja. Der Knarre, so richtig hier.
Ja,
in der
ja.
Folge ist leider, ja. Ist das noch, passiert zwar viel und viele Dialoge und sind auch total schön, aber nächstes Mal könnte es auch gerne ein bisschen mehr Action geben. Bin ja. Ich, I'm ready.
Aber ich habe das schon durchgeschaltet. Es gibt schon in der Mediathek, in der ZDF-Mediathek, die Polizistin und die Sprache des Todes, kommenden Montag, 20.15 Uhr im ZDF. Hm?
20.15 Uhr unbedingt einschalten.
So, und sag mal, müssen wir eigentlich darüber sprechen, dass du damit einen Pfahl einrammst in die deutsche Fernsehlandschaft als erste schwarze Kommissarin, Polizistin in einer Hauptrolle? Müssen wir da eigentlich drüber reden?
Erste Titelgebende. Es gab ja schon, und das ist so schön, Florence Kassumba zum Beispiel. Ja. Neben der Furtwängler im Tatort, was auch ja. Durch die Community gegangen ist. Also muss wissen, wie wichtig das für die Community ist, auch sozusagen POC-Vorbilder zu haben, migrantische Menschen als Vorbilder zu haben. Ich habe mich schon so gefreut, ich bin eine durchgehende Rolle oder immer wiederkehrende Rolle in der Löwenzahn wollte ich sagen.
Ja, ja.
Und da habe ich zum Beispiel auch schon Feedback bekommen von Freundinnen zum Beispiel, die sagen, die gucken mit ihren Kindern dann Fernsehen und freuen sich dann einfach mal, eine schwarze Person zu sehen, so als Vorbild, Role Models und so weiter. Deswegen ist es, glaube ich, in unserer Community ist total schön und wichtig, dass ich eben nicht mehr, wie ihr in dem Teaser ja vorher gesagt habt, diese Klischees bediene
und sowas, ne?
Und irgendwie putze oder Sklavin bin oder Prostituierte oder sowas. Auch Rollen, die ich gerne gespielt habe. Aber es kann auch mal weitergehen, fernab von den Klischees, sondern da geht einfach noch mehr.
Ganz interessant, wo du das sagst, weil wir schauen mal auf deinen ersten großen Fernsehauftritt in der Lindenstraße. Das war im Jahr vor 20 Jahren, 2003 war das, glaube ich. 2003, ja. In der Lindenstraße. Ja. Da kommst du da an, so ganz abgewrackt, HIV-krank, guck mal.
Jetzt machen Sie mal bloß keine Ärger nicht.
Excuse me, can you help me? I need 8 Euros.
Ha, it's a pleasure for me.
Thank
you. Das ist für Sie.
Danke.
Danke.
Maria! What's it doing? Na, auch so arme Makometo.
Ja, es ist 20 Jahre her, ne?
So krass, aber wenn ich auch darüber nachdenke, dass sie mir die Rolle so geschrieben hat, dass die erstmal ankommt im Taxi, aber noch nicht mal die Kohle hat, um das Taxi zu bezahlen. Also ich meine, wer macht sowas? Wer kommt denn irgendwo hin und schnorrt sich erstmal?
Und setzt sich erstmal in so ein Taxi rein.
Und dann offensichtlich hier der Penner von der Straße ist ja daneben, ja, ja. Der mir dann das Geld gibt. Das ist auch so geil.
Ja, ja, aber weißt du, ich finde immer, eigentlich sollte man gar nicht mehr drüber reden, weil es ist normal, oder? Es ist so, also jetzt sag ich mal, dass du Polizistin spielst. Ja, du bist Polizistin.
Top. Schön wäre es, wenn das normal ist. Top. Also ich will auch, dass es unbedingt Normalität ist. Und ich möchte auch immer eher empowern, statt zu reproduzieren und immer wieder dieselben Geschichten zu erzählen. Dass es Rassismus in Deutschland gibt und dass es Vorurteile gibt, die Frage muss auch nicht ich beantworten, sondern die ist beantwortet in der Gesellschaft.
Gibt es leider überall, das ist ja das Furchtbare.
Gibt es eh überall, aber auch nochmal in Europa und vor allem in Deutschland auch die Wahlergebnisse zeigen das. Das ist keine Frage, die mehr beantwortet werden muss. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach gucken, wie wir vorankommen, wie wir zusammenkommen, wie wir neue Vorbilder schaffen und so. Und ich hoffe, mit der Polizistin, mit dieser neuen Figur, mache ich auch anderen schwarzen SchauspielerInnen Mut, dass sie sagen, okay, ich traue mich jetzt und ich mache das und gehe den Weg.
Thelma, was hat euch euer Vater in den 80ern erzählt, wie es ist in diesem Deutschland, in dem er ein Jobangebot hat?
Also es war für ihn, glaube ich, schon ganz schön krass. Einmal Kulturschock. Mein Vater war ja Seemann, das heißt, er war eh viel unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit er dann tatsächlich im NRW in Meckenheim, da wo ich groß geworden bin, verbracht hat. Er war halt auch einfach viel unterwegs. Aber für ihn war das natürlich total krass. Ne? Einer der wenigen noch, oder auf dem Schiff wahrscheinlich der einzige schwarze Mann.
Ein Schiff unter deutscher Flagge tatsächlich.
Unter deutscher
auch,
Flagge, ja. Der einzige schwarze Mann, wahrscheinlich auch in den meisten Räumen, in denen man sich befindet, die einzige schwarze Person. Es gab damals schon so eine Garnieren-Community, weil die Botschaften alle noch in Bonn, Bad Godesberg waren. Das heißt, man hat sich da dann zusammengefunden, aber außerhalb dieses Kontextes war er, glaube ich, und auch meine Mutter, die auch mit ihm dann erstmal nach Deutschland gekommen ist, bevor die uns nachgeholt haben. Die waren sehr alleine.
Ja, aber die mussten natürlich euch Kinder denn irgendwie, du hast noch zwei Geschwister, ja, euch Kinder denn irgendwie auch auf bewegen. Mensch, wir gehen jetzt rüber, von Ghana rüber, genau, nach Deutschland. Das ist ja auch ein Schritt, auch für Kinder. Ne? Ja.
Ich meine, ich war 4, mein Bruder 5. Also naja, die Erinnerung beginnt tatsächlich erst in Deutschland. Also es ist sozusagen passiert durch den Willen meiner Eltern. Ich hatte da nicht so großen Einfluss drauf. Mein Bruder sagt, er erinnert sich tatsächlich noch, der hat noch mal ein bisschen Bilder oder Erinnerungen daran. Für ihn war dieser Wechsel, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger. Trennung von Oma, Onkel, Tanten und so weiter. Aber ja, genau. Aber ich glaube, die eigentlichen Erinnerungen beginnen dann irgendwie in Deutschland. Mit Eltern, die sich tatsächlich richtig durchboxen müssen. Also, wo die auch viele Anfeindungen erfahren haben und keine Wohnung bekommen haben und gucken mussten, wie die irgendwie einen Platz finden, die Sprache lernen mussten und so. Das sind ja sehr, sehr viele Hürden, die man
hat. Trotzdem sagst du, in Meckenheim bist du aufgewachsen, genau, da habt ihr gewohnt. Genau. Meckenheim in der Nähe von Bonn, um es mal grob so zu sagen. Genau. Du bist behütet aufgewachsen. Ja. Was heißt das? Wie hast du diese Kindheit, wieso hast du die als behütet empfunden?
To be honest, ich habe die ein bisschen als behütet empfunden, weil ich im Nachhinein, als ich dann nach Berlin gezogen bin, also so Leute von mir, die in Berlin groß geworden sind, also wenn man so eine Großstadt vergleicht mit Meckenheim, würde ich sagen, behütet aufgewachsen. Es ist halt so eine kleine Stadt, Rheinbach, das ist 6 Kilometer weiter weg, da war ich auf dem Gymnasium.
Da gehst du ins Gymnasium, ne?
Auf dem Nonnenbunker.
Da wird also gefeiert und so?
Genau, ich hatte wirklich bis zur 7. Klasse auch noch Nonnen, zum Teil in einzelnen Fächern. Ich war auf dem Mädchengymnasium, mein Bruder war auf dem Junggymnasium, ab der Oberstufe war es gemischt. Ich will damit einfach nur sagen, das war jetzt kein krasses Gangster. Wir waren jetzt nicht in so einem, also es war schon in dem Fall insoweit behütet. Aber ich wurde natürlich nicht geschützt vor alltäglichen Dingen, die einem passieren können als schwarzes Mädchen in Deutschland.
Ja, ja. Gymnasium, wann hast du gemerkt, ich mag es, mich irgendwie zu präsentieren? Oder dass ich was mache und alle hören und gucken da drauf?
Schon vorher, also schon bevor es sozusagen aufs Gymnasium ging. Mhm. Ich war schon immer als Kind, meine Mutter sagt immer, sehr extrovertiert. Und ich bin immer lang gelaufen, als würde man roten Teppich für mich ausrollen. Also ich war schon immer sehr expressiv. Und ich wollte, seitdem ich glaube, ich weiß gar nicht, wann denkt man denn darüber nach, was man werden will?
Ja, in der Grundschule irgendwie sowas.
Grundschule
ja,
irgendwie sowas. Ich glaube, seitdem ich sagen kann oder einen Wunsch äußern kann, was ich werden will, es war schon immer Schauspielerei. Ich wollte schon immer schauspielen. Meine Mutter und meine Eltern hatten natürlich den Wunsch, ne? Ärztin, Anwältin, irgendwas Vernünftiges.
Ja, ja.
Wir sind ja nicht nach Deutschland gekommen, damit du Künstlerin wirst hier im Fernsehen. Ja.
Du sollst was Anständiges lernen.
Ich sollte was Anständiges lernen, aber es war tatsächlich so, dass ich schon immer schauspielen wollte, tatsächlich.
Ja, ist ja nicht leicht. Das dann auch in die Tat umzusetzen. Also es war auch für dich, ich sag mal, schon ein Weg, der war mit vielen Anstrengungen verbunden.
Absolut.
Wo man sich finden musste, auf kleinen Bühnen lernen, dann in Berlin weitermachen. Also stark, wie du dich da durchgesetzt hast.
Dankeschön.
Das muss man sagen. Ja. Wissen eigentlich deine Freunde, Verwandte in Ghana, wissen die eigentlich von deinem Erfolg?
Na klar, die wissen das mittlerweile schon. Ich meine, heutzutage auch durch Social Media, ne? Die sind dann natürlich auch auf meinen Instagram-Seiten oder so. Die kriegen das schon mit. Kann sein, dass jetzt die so und so Tante nicht unbedingt weiß, was ich mache, aber die wissen zumindest, dass ich spiele und dass das läuft und die sind sehr, sehr stolz. Also
ich glaube, die sagen mal, da kommt die berühmte Thelma, unsere berühmte Tochter kommt hier und alle sind ja, die Mutter irgendwie. Ne?
Das ist schon cool, auf jeden Fall. Das ist schon cool zu wissen, dass man irgendwie so einen Weg gegangen ist und dass dann, ich meine, als Schauspieler schwarz oder weiß ist ja eh schwierig als Künstler.
Ja, ja,
also in der Medienbranche, weiß ja auch, sich da durchzuboxen. Und nicht ohne zu wissen, ob es weitergeht, ob es überhaupt funktioniert. Deswegen ist es eh schwierig. Und ja, ich habe einfach nicht aufgegeben.
Und wir haben vorhin schon über dieses Herbstgefühl in Moll gesprochen. Ich meine, Ghana ist für dich auch immer so ein Fluchtpunkt in den Wintermonaten.
Total. Die letzten Jahre habe ich wirklich mal versucht, so entweder den kompletten Dezember und den kompletten Januar weg zu sein.
Oh.
Und wenn es geht, wenn es beruflich geht, vielleicht noch ein bisschen länger. Dann haben sich aber meine Familienmitglieder auch beschwert, dass ich dann Weihnachten nicht da bin. Deswegen versuche ich jetzt zumindest Weihnachten mit denen zu verbringen und bin dann ab Neujahr sozusagen in Ghana und bleib dann den ganzen Januar und so lange, wie es geht. Was aber auch ziemlich hart ist, weil wenn du im Januar zurückkommst, ist ja der Winter noch nicht vorbei hier in Deutschland.
Nee.
Das heißt, man fällt dann noch mal so ein richtig tiefes Loch. Also eigentlich ist das noch schwieriger.
Hier, Achtung, hier war übrigens ein Foto.
Ach, das bin
Foto
ich
am Strand.
Siehst du mal, wie gut ich drauf bin.
So,
wie gut es mir geht, wenn ich gar nicht unterwegs bin. Ja,
ja klar. Ja. Es ist, und vor allem, wie schön das da auch ist, dieses Wasser. Und da gibt es so tolle Beachclubs auch.
Ja, ja.
Super. Erzähl mal ein bisschen, wie man sich das so vorstellen kann.
Also, seit 2019, das war The Year of Return, hat unser der ghanaische Präsident hat ganz viele Promis eingeladen, wirklich so Hollywood-Stars eingeladen, 100 Stück. Sie sind nach Ghana gegangen, 2018 haben promoted und seit 2019, musst du dir vorstellen, geht die Post ab in Ghana. Nee. Also Ghana war eh schon ein Ziel, ja, auch ein touristisches Ziel, wo Leute hingegangen sind. Aber seit 2019 wird es richtig gehypt. Also es gibt ganz viele Leute, die sagen, dieses Jahr entweder Dubai oder Ghana. Es ist voll, egal wo du, der Verkehr, man nennt es Dirty December, wird es noch genannt.
Dirty December?
Also Dirty war im, Dirty, also aber
ja, so mit Slang.
Mit Slang. Dirty December sozusagen. Und es geht die Post ab, es sind überall Partys, es sind natürlich Open Air am Strand, es gibt super viele Clubs, es gibt super viele Ausstellungen, Kunst, es passiert alles so viel, man kommt gar nicht hinterher. Also es ist schon fast, ich habe das ein paar Jahre gemacht, also diese Party gemache, da bin ich jetzt fast schon so, dass ich so denke, boah, es ist mir eigentlich schon viel zu viel, tendenziell eher erst im Januar hinfliegen, weil es zu stressig ist.
Weil die Party, ist. Ja. Man will sich auch mal ein bisschen erholen. Ne?
Ja, soll mal die anderen machen, die Ghana noch nicht so kennen und Spaß haben wollen und so. Also es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, es ist richtig, richtig schön.
Polizistin ist ja auch ein anstrengender Job.
Absolut.
So muss man es doch sehen. weil wir gleich über dich auch als Comedian sprechen wollen. Simon Häume jetzt hat eine Hamburger Influencerin getroffen, die auch was mit Ghana zu tun hat.
Hier entsteht deutsch-ghanaischer Insta-Content. Die 28-jährige Abigail aus Hamburg setzt sich spielerisch mit Klischees auseinander. Mit ihrer Kunstfigur, der weißen deutschen Oma Hannelore, spielt sie mit Vorurteilen.
Oh, der Urlaub, der war richtig schön, aber ich bin richtig braun geworden, Oma. Was willst du? Ich bin braun geworden. Ja, wie sage ich das denn jetzt nett? Du bist schwarz, also du bist schon in der Farbe in den Urlaub gefahren. Ja, Oma, aber ich kann auch dunkler werden. Guck mal meinen Abdruck. Tatsache.
Meistens sind die Sachen, wie sie in den Videos nachgestellt werden, so, wie sie mir widerfahren sind. Und das ist quasi meine Therapiestunde, dass ich das quasi dann damit verarbeite.
Doch Abigail ist nicht die einzige Influencerin im Haushalt. Die Mutter von Abigail, Agatha, ist mit 40.000 Followerinnen eine zentrale Stimme für die deutsch-ghanaische Community auf TikTok.
Schönen guten Abend, ich bin Agatha, Baby.
Sie berichtet von Hochzeiten, Events und gibt in Livestreams Lebensweisheiten an ihre Fans weiter. Seit 1996 wohnt die Familie in Deutschland, dem Jahr, in dem Abigail geboren wurde.
Wenn man zum Beispiel nach der Herkunft gefragt wird und ich würde sagen Deutsch, dann wäre die Person direkt so dieses, aber du bist nicht Deutsch, du bist schwarz, da muss noch was anderes hinterher sein. Und das sind halt schwierige Themen, beziehungsweise Themen, die einen beschäftigen und dann da, also die ich dann darstelle.
Nicht nur deutsche Vorurteile werden liebevoll parodiert, auch die strenge ghanaische Erziehung wird auf die Schippe genommen.
Kind, warum weinst du denn?
Er hat Schluss gemacht.
Im Froster ist noch ein Ben & Jerry's Eis. Hol das mal her, wir machen Titanic an und dann kannst du deinen ganzen Liebeskummer bei mir auslassen.
Why are you crying? Er hat Schluss gemacht.
And so why are you crying?
Weil er Schluss gemacht hat.
Oh, your heart is broken because of a boy. Even at your age, you shouldn't supposed to have boyfriend, you know that? You should focus on school.
Mutter, die dich anguckt und sagt, und jetzt? Also, gibt Schlimmeres, reiß dich zusammen, hör auf zu heulen und auf geht's in die Küche, helf mir beim Zwiebeln schneiden oder so. Ja, es sind einfach so die Welten, wenn man, wie gesagt, mit unterschiedlichen Kulturen aufwächst, dass man das halt einfach so live sieht. So, ach so ist eure Mutter, bei meiner ist ein bisschen anders.
Beim Kochen werden auch Unterschiede der Generationen sichtbar. Auf dem Speiseplan heute Jollof, ein afrikanisches Reisgericht.
Unser Essen ist so gerne.
Das darf ich auch nicht zu laut sagen, aber ich kann ganz viel nicht essen, weil es mir zu scharf ist.
Deswegen, ja. Denn ich mag scharf weg, vor dem die Essen. Ich lasse weg.
Bin ja auch schon eine richtige Kartoffel geworden.
Manchmal wird es bei Abigail auch politisch, wie hier nach der Europawahl.
Ach Kind, was machst du da?
Ich pack meine Sachen.
Ach, geht schon wieder für dich in Urlaub?
Also nein, ich flieg nicht in den Urlaub. Ich fliege zurück nach Afrika.
Hä? Wieso denn Afrika? Was machst du denn da?
Hast du das Wahlergebnis noch nicht mitbekommen? Die AfD ist die zweitstärkste Partei. Ich glaube nicht, dass ich hier noch länger erwünscht bin. Man sieht die Hautfarbe und denkt direkt, okay, aus Afrika kann kein Deutsch. Und die ganzen Vorurteile, die kommen halt einfach hoch. Aber wir sind halt Teil von Deutschland und dementsprechend berührt es, also trifft das dann einer noch mehr.
Humoristisch mit Vorurteilen und Sprachlosigkeit umgehen und Brücken bauen zwischen zwei Kulturen. Das haben sich die beiden zur Aufgabe gemacht.
Das ist lecker, ist nicht so scharf.
Dankeschön.
Gott sei Dank nicht so scharf, der Reis. Ne? Aber du, da gab es eben gerade Kritik, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr kennt euch und...
Abigail, ich bin großer Fan. Wirklich, ich bin großer Fan. Ich habe auch schon Videos von ihr geteilt. I love her. Es ist so witzig. Von der Mama wusste ich noch gar nicht. Ich werde ihr auf jeden Fall sofort folgen. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht von dir, Abigail, falls du jetzt zuhörst. Wie, du isst nicht scharf. Was ist mit dir, Sister?
Scharf ist gut, oder? Scharf muss er sein.
Love Rice. Es gibt so eine Paste, die macht meine Mutter aus. Chitto heißt das. Ich nenne mal, das ist das ghanaische Sambal Oleg. So eine schwarze Paste kannst du noch dazu.
Was ist da drin?
Zum Schärfen. Da sind Zwiebeln drin, Ingwer drin, so Shrimpspulver und ganz viele Geheimnisse. Natürlich werde ich dir das Rezept natürlich jetzt
nicht... Hallo, natürlich nicht. Das ist ja klar. Entschuldigung, dass ich gefragt habe.
Überhaupt. Ich schicke dir aber ein Glas.
So, ja.
Ich schicke dir ein
Glas. Und dann willst du aber sehen, wie ich mit dem Löffel...
Willst du scharf oder Milch?
Klar.
Willst du scharf? Scharf. Okay.
Scharf.
Es gehört so ein bisschen auch so zur Ghanäischen Kultur dazu. So ein bisschen scharfe Gewürze. I love it.
Ja, ich mach das auch gerne. Ich mach das gerne. Sag mal, als Comedienne, wie viel Selbstironie muss man auch haben?
Ich glaube, ganz viel. Also
oder?
Ich kann sehr, sehr gut über mich lachen. Ich lache super gerne. Lache gerne mit anderen, über andere. Also ich finde, momentan ist ja auch mit Comedy, muss ja auch, also, ne? Also je nachdem, wie das missbraucht wird, ist natürlich auch schwierig. Ich finde, das ist auch eine Debatte, die man führen sollte. Aber ich bin auf jeden Fall jemand, ich lache gerne mit und ich finde, man muss auch über sich selber lachen können. Absolut.
Wie ist die Idee für Tell Me Nothing from the Horse? Also erzähl mir nichts vom Pferd. Wie ist die entstanden?
Es gab schon mal Three Sisters. So nach dem Abi war ich so in dem Findungsprozess. Ich habe immer gedacht, ich will irgendwas so Content createn. Das Wort gab es damals noch gar nicht, aber heute gibt es das Content createn. Und dann habe ich die drei Figuren.
Also Content createn, muss ich jetzt mal eben kurz sagen. Das bedeutet also Inhalt produzieren für bestimmte Videoformate.
Genau.
Wenn man das so ungefähr kann man das.
Das, was so die meisten Menschen auf Instagram machen, das, was Abigail macht, die kreiert sozusagen
Content,
in dem Fall
Inhalt.
Komödiantischen Inhalt, genau. Und es gab schon mal, also von meinen Figuren sind ja fünf, aber es gab schon Anemi, Mary Jo und Vivian, die gab es sozusagen schon früher. Die hießen Three Sisters, da habe ich auch schon so ein bisschen probiert, so ein bisschen in den Figuren irgendwie sowas zu machen, habe so ein bisschen improvisiert. Ja. Das heißt, die Figuren gab es schon länger und dann bin ich so schwanger gegangen mit den Figuren und wollte jahrelang immer dieses Comedy-Format machen und habe dann meinen Freunden mal erzählt. Und eine Freundin war so zu mir, Thelma, du laberst mich seit Jahren voll von deinem Comedy-Programm. Mach das doch jetzt mal.
Mach es.
Dann war ich so, okay, Bedewan, hast recht. Hatte sie auch wirklich, es wurde Zeit. Und dann habe ich das 2015 tatsächlich, als es dann noch zwei Figuren dazugekommen bin, wirklich in die Hand genommen und gesagt, ich mache das jetzt. Ein bisschen aus der Not heraus, aufgrund der Klischee-Rollen, die ich so bekommen habe und habe gedacht, ist das jetzt das Ziel meiner Schauspielreise? Werde ich jetzt nur so Putzfrauen, Refugees, Prostituierte spielen, die kaum oder gebrochen Deutsch sprechen? Also ich kann
und das auch noch mit rheinischem Dialekt.
Aber auch gedacht, eigentlich bin ich so eine rheinische Mädchen. Was ist da los?
Ja, was ist da los hier?
Und
Karneval und so.
So sieht's aus. Und dann habe ich gedacht, so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Habe gedacht, okay, wenn ihr mir die Chance nicht gibt, dann mache ich das einfach selber. Dann zeige ich euch sozusagen, wie breit mein Spektrum ist. Und dann sind diese Figuren entstanden und ich habe einfach drauf los improvisiert tatsächlich.
Unterschiedliche Frauen in Thelma vereint mit unterschiedlichen Ansichten zu bestimmten Themen, zum Beispiel zum Thema Liebe.
Ich bin eigentlich ganz oft verliebt. Irgendwie jeden Tag.
Ja?
Ja, ich habe immer so Mikro-Verliebtheiten. Also ich gehe raus irgendwie und dann pfeift mir irgendein Bauarbeiter hinterher. Ich drehe mich um und sag so, hey. Und dann, Love is about two people connecting. Love is about a woman and a man connecting.
Match, match, match.
Ja, da kommt schon wieder.
Match, 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 match. Match, match, match. Swap nach rechts, gibt ein Match. Swap nach rechts, gibt ein Match.
Ja, Tell Me Nothing from the Horse bei YouTube. Einfach mal gucken, googeln. Thelma Buhr-Beng, findet ihr, das ist überhaupt kein Problem. Ist lustig, sich einfach mal anzugucken. Ist ein netter Zeitvertreib. Und vor allem auch so schön, dass eben so verschiedene Ansichten einfach mal abgebildet werden. Alle mit so einem Lächeln.
Ja. Ne? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, so ein bisschen wie Abigail das eben auch erzählt hat. Sie hat ja auch gesagt, das sind so Sachen, die sie erlebt hat. Man wird natürlich sehr beeinflusst von Leuten, die man kennt oder ähnliche ja. Leute, die man kennt und so. Und ich hoffe, dass diese fünf schwarzen Frauen so ein bisschen so einen Querschnitt unserer Gesellschaft widerspiegeln. Also ich habe diese Rothaarige, die so ein bisschen diese Instagram,
Sexy,
die will halt gut aussehen, die will Content, die will viele Follower, die will halt irgendwie Leute erreichen. Dann die wir gerade gesehen haben, Gladys, das ist meine Preaching Woman, die die ganze Zeit in die Kirche geht und betet, aber wenn man genau hinhört, dann hört man eigentlich, dass die gar nicht so christlich ist und ganz schön viel ist und hinterhältig zum Teil. Wen hatten wir eben noch dabei? Annemie, das ist meine kölsche AfD-Frau. Da habe ich auch noch eine Figur.
Ja, genau. So genau. Die eine ist auch lesbisch, ist auch noch dabei.
Mary Jo also, haben wir ja, gerade gesehen. Die ist lesbisch, das ist diese Musikerin. Die ist so ein bisschen mein Sprachrohr. Ist so ganz gechillt. Die will eigentlich nur Liebe verbreiten in der ganzen Welt. Die versteht gar nicht, wo die Probleme sind. Kann
und
auch
natürlich, hey, wir sind offen. Genau. Wir sind offen. Genau. Komm vorbei. Genau. Wir sind offen.
Genau, das macht. Also ich muss sagen, das ist schon. Es gibt kaum eine Rolle, die mir so Spaß macht. Ich meine, klar, alle Rollen machen Spaß, aber dadurch, dass es meine eigene Kreation ist, ist das so, ich gehe manchmal so richtig ein in die Rollen oder die übernehmen mich sozusagen manchmal, wenn ich auf meiner Couch sitze und improvisiere, weil ich habe immer nur das Thema, ich weiß, es geht jetzt um Liebe oder Refugees oder was auch immer und habe dann oft einen Gegenpartner, der mir dann ein paar Fragen stellt oder aber dann kommt alles so improvisiert.
Cool.
Und ich überrasche mich dann manchmal auch selbst.
Wir schlüpfen jetzt hinein in die Rolle eines Häuslebauers.
Okay.
Oder Häusleumbauers. Da hast du ein Haus aus den 70ern und willst es umbauen. Georg Beinlich begleitet eine Familie seit über einem Jahr. Jetzt steht alles kurz vor der Vollendung.
August vor einem Jahr. Jenny und Marvin Weißmann erfüllen sich einen Lebenstraum. Nach langem Suchen entdeckte das Bielefelder Lehrer-Ehepaar ihr neues Eigenheim in Niederwöhren im Schaumburger Land. Jetzt, nach über einem Jahr, erstrahlt es im neuen Gewand. Viel ist passiert. Dachdecker und Fassadenbauer dämmen das Haus rundherum. Statt einer ollen Ölheizung steht jetzt eine Wärmepumpe im Keller. Zuletzt kommt die Fußbodenheizung und der Estrich. Doch immer wieder gibt es Verzögerungen, steigen die Kosten, muss Murks repariert werden. Zum Glück packt die Familie mit an. Vorneweg Jennys Vater.
Er macht hier eigentlich alles, die Hauptarbeiten. Und eigentlich wollte er nur Wasser abwassern und jetzt macht er den Trockenbau mit.
Doch nach einem Jahr ist der Umbau noch immer nicht fertig. Dabei steht schon der Umzugswagen vor der Tür. Bauherr Marvin und sein Bruder Eike bringen die erste Fuhre. Umzugshelfer schlafen noch.
Wir sind ein bisschen früh, wir müssen früh starten, weil wir haben auch noch Termine, wir haben noch Möbel, die wir kaufen, die wir abholen müssen. Und deswegen wäre nur mein Bruder da. Und der kriegt jetzt mal was. Und ja, da geht's.
Der komplette Hausstand muss jetzt irgendwie im Erdgeschoss unterkommen. Denn die Schlaf- und Kinderzimmer im Obergeschoss sind noch Baustelle.
Der Plan ist, dass wir nächstes Jahr hier ins Obergeschoss umziehen.
Dass es so lange dauern wird, hatten sie anfangs nicht gedacht.
Man ist etwas blauäugiger, wenn man so ein Haus gekauft hat. Also klar habe ich vor einem Jahr noch gedacht, okay, gar kein Problem, Obergeschoss, Erdgeschoss, kriegen wir alles fertig. Als es dann aber schon anfing, zu Beginn des Jahres, dass die Fassadenbauer verzögert angefangen haben, der Fensterbauer war ein Problem, da war mir klar, okay, das mit Sommer könnte wirklich sehr eng werden.
Während Marvin die zweite Rutsche aus Bielefeld holt und im Stau enden wird, helfen mittlerweile Jennys Lehrerkolleginnen beim Einräumen.
Der gelbe Hocker, der kann hinten in das große Zimmer.
Irgendwie muss es passen. Der Umzug jetzt ist nötig.
Unser Sohn wurde eingeschult am Wochenende und die Schule hat wieder angefangen. Das heißt, dann aus Bielefeld hierher pendeln wäre keine Option. Das wäre einfach viel zu früh gewesen zum Aufstehen.
Bis Montag soll es auch fließend Wasser geben. Dem Vater sei Dank. 300.000 Euro kostet der Umbau. Gut investiert, findet der Handwerker.
So ein Haus in der Größe, mit so einem Grundstück, wenn es mal fertig ist. Für den Preis kriegt man nicht.
Hi.
Später am Nachmittag kommen auch die Architektin und der Energieberater zum Einzugstermin.
Hi. Es hat sich etwas verändert.
Toll. Mhm, schön. Ah, Küche ist auch drin.
Ja.
Cool.
Sie hatten den Umzug begleitet und rund 70.000 Euro Fördergelder bei der KfW ermöglicht.
Es ist immer spannend Fertigstellung ist es noch nicht, aber nach Fastfertigstellung zu sehen, wo die Reise hingeht und wie die Planungen dann umgesetzt werden konnten.
Ein Grund zum Anstoßen. Und zwar auf das neue Effizienzhaus in Niederwöhren. Millionen Häuser in Deutschland könnten so energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden.
So, Häuslebauer, Häuslebauer. Sag mal, hast du auch mal Bock auf so ein Häuschen zu bauen?
Auf gar keinen Fall.
Warum? Hallo?
Auf gar keinen Fall. Nee, ich kann auch nicht mal einen Nagel in die Wand hauen. Also es gibt ja Sachen, man muss auch nicht alles machen können und wollen. Mhm. Das ist wirklich, sowas interessiert mich überhaupt nicht. Ich kann auch nicht mal so Ikea, selbst so Sachen zusammenbauen. Ich habe einen netten Nachbar, Johann. Hi, ja. Johann, der macht das dann.
Sonst ruf mich an. Ich komme vorbei. Cool. Das ist wirklich, ich mache das mit Leidenschaft.
Du machst das gerne?
Ich nehme die Akkubohrmaschine und dann geht's los.
Würdest du auch selber so ein Haus bauen?
Ja, hätte ich schon Bock drauf. Irgendwie echt? Könnte man machen. Du lebst in Berlin.
Genau.
Ist Stadt für dich so das Ultima Ratio oder wäre auch noch mal möglich so auf dem Land? Du hast jetzt hier mit der Polizistin die dänische Grenze kennengelernt.
So als Ausgleich, wenn man die Möglichkeit hätte, auch mal rauszugehen aufs Land, irgendwie so ein kleines Häuschen oder, keine Ahnung, Ferienhaus oder irgendwie sowas.
Das müsste schon fertig sein.
Das müsste schon fertig sein, auf jeden Fall nicht bauen. Aber nee, ich liebe die Stadt. Ich liebe den. Ja, meine Mutter wohnt auf dem Dorf. Mhm. Und das ist immer so leise, dass ich immer ein bisschen brauche zum Einschlafen. Weil das, ich bin immer so.
Ja.
Was ist hier?
Ja.
So. Es ist ich liebe den Lärm. Ich mag den Stadtschmuddel auch so ein bisschen. Ich mag das.
Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Da gewesen bist heute. Und am Montagabend 2015 im ZDF. Die Polizistin.
Alle gucken bitte.
Und die Sprache des Todes.
Genau.
Wow. Mit Thelma. Danke dir.
Danke, vielen, vielen Dank.
Und morgen machen wir einen Ausflug in das Weltall. Das Unfassbare erklärbar machen. Neueste Erkenntnisse. Astrophysiker Professor Heino Falke kommt zu uns aufs rote Sofa. Ich erinnere mich, ich war schon mal hier. Hat er toll erklärt alles. Sehr fassbar. Wir sehen uns morgen wieder. Jetzt gibt es die Nachrichten aus Ihrem Bundesland. Tschüss, bis morgen. Ciao.